Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
In dieser Folge spreche ich mit Laura Valentin darüber, wie sie es geschafft hat, die Skincare-Brand After Inject aufzubauen. Nachdem sie eigentlich schon mit einer Karriere bei der Polizei reingestartet war, hatte sie selber eine Behandlung und Gedanken, wie sie das Thema besser machen könnte und ist dann selbstständig hingegangen in die Produktentwicklung rein und hat es jetzt schon zu einer Brand mit mehreren siebenstelligen Umsätzen geschafft. Ist immer noch alleine in der Umsetzung, natürlich in der Zusammenarbeit mit Agenturen und vor allen Dingen auch viel Automatisierung mit KI dahinter. Und ich glaube, auch deswegen ist es ein sehr spannendes Gespräch. Wir sprechen viel über das Thema Produktentwicklung, welche Dinge man beachten muss und vor allen Dingen auch, welche Dinge man automatisieren kann, wenn man gerade noch alleine ist. Meiner Meinung nach eine super runde Folge geworden und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt rein.
Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit der Laura von After Inject. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ebenso, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, du hast auf jeden Fall den Anreisetermin sozusagen gewählt, wenn du irgendwie um 4 Uhr schon unterwegs warst. Deswegen weiß ich es sehr zu schätzen. Vielen Dank. Freut mich auf jeden Fall jetzt, die Geschichte dahinter ein bisschen einfangen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Wie schon gesagt, bin gut aus dem Bett gekommen und ist natürlich auch ein Termin, auf den ich mich sehr gefreut habe.
Sehr cool. Dann lass uns doch vielleicht am Anfang einfach mal reinstarten. Wer bist du? Was machst du? Kannst du so einen kurzen Abriss geben, damit man einfach vielleicht mal so ein grobes Bild von dem hat, was du ja irgendwie tagtäglich so machst?
Gerne. Ich bin Laura, habe eine Hautpflegemarke gegründet namens After Inject, die natürliche Alternative zu Botox. Bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin, habe vorher eigentlich was ganz anderes beruflich gemacht. Da werden wir ja später noch ein bisschen wahrscheinlich drauf eingehen. Und ja, das so zu mir.
Sehr cool. Willst du so ein bisschen so einen Scope geben, wie groß das Ganze ist? Also du bist ja noch alleine, beziehungsweise mit vielen Agenturen quasi am Start, aber ich glaube, dafür ist es auf jeden Fall schon eine beachtliche Summe, die da sozusagen umgesetzt wird, würde ich zumindest mutmaßen.
Ja, absolut. Also gerade, wenn man jetzt auch nochmal so auf die letzten Jahre zurückblickt, wir sind jetzt letztes Jahr ein bisschen über 2 Millionen Euro Umsatz gelandet. Auch sehr profitabel. Also ist natürlich dann auf einem kleineren Scale auch immer besser handelbar. Peilen jetzt für dieses Jahr die 3 an.
Stark.
Bei ähnlich bleibender Profitabilität. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren.
Aber du machst das Ganze quasi nur mit alleine und sozusagen dann noch Agenturen oder Dienstleistungen.
Genau. Das ist bei uns ein bisschen das interessante Setup. Also ich sage trotzdem immer bei uns, obwohl ich faktisch halt
die Einzige
klingt dann immer ein bisschen professioneller. Weil ich ja faktisch die einzige Mitarbeitende bin im Unternehmen. Wir haben ein Setup von extrem spezialisierten Agenturen und Freelancern. Ist so ein bisschen daraus gewachsen, dass ich am Anfang einfach die Fixkosten auch gering halten wollte. Also wir sind komplett bootstrapped, das war mir auch immer ganz wichtig. Weil ich so ein Mensch bin, ich komme jetzt auch nicht aus dieser ganzen BWL-Welt, deswegen wusste ich auch nicht so richtig, was mich erwartet und wusste auch dementsprechend nicht, was Investoren verlangen, wollte da auch quasi niemanden enttäuschen oder falsche Versprechungen machen und dann erstmal gucken, wie ich das selber so gestemmt kriege. Und da ist natürlich das Einfachste, das so lange selbst zu machen, bis es nicht mehr geht. Und das hat eigentlich jetzt ganz gut geklappt.
Immer noch ganz
alles.
Gut. Ja. Okay, stark. Dann lass uns doch, bevor wir sozusagen noch mehr in das Thema Botox und die ganzen Produkte von euch vielleicht so ein bisschen einsteigen, so ein bisschen noch dein Background einfangen, weil du hast ja ursprünglich mal sozusagen gedacht, dass du zur Polizei willst, beziehungsweise warst ja sogar lange bei der Polizei. Willst du da so ein bisschen was zu sagen, wie es dazu dann vielleicht gekommen ist, dass du auf einmal eine eigene Brand hochziehst, obwohl du vorher Polizistin warst?
Absolut. Also mein Lebenslauf ist super wild. Der Abriss nach dem Abi ist eigentlich, dass ich noch ein Jahr eine Ausbildung als Rettungsassistentin gemacht habe. Also auch wieder was ganz anderes. Und dann eben zur Kriminalpolizei gegangen bin. Also das ist ich würde immer sagen, so ein akademisierter Ausbildungsberuf. Also ich habe da ein Bachelorstudium 3 Jahre gemacht und dann auch ja im LKA in Berlin gearbeitet. Wirklich 4 Jahre lang. Also das ist so wirklich der, so mein richtiger Beruf in Anführungszeichen. Ja, war super spannend. Gerade direkt nach dem Studium, wenn man dann sehr jung ist, dann wird man natürlich auch in viele Dienststellen gesteckt. Also zuletzt war ich beim Staatsschutz, also Terrorismusabwehr und so islamistischer Extremismus und Terrorismus. Das ist so die Abteilung. War super spannend. Davor auch viel so Rauschgiftbereich, Betrugsbereich. Also man bekommt da wirklich Einblicke in verschiedenste Kommissariate und Deliktsbereiche. Und ja, war immer sehr spannend, aber ich wusste eigentlich, also ich habe dann auch so ein bisschen zurücküberlegt, wann es bei mir eigentlich aufkam, dass ich mich selbstständig machen wollte. Mhm. Und ich habe ja, also meine Familie bzw. meine Eltern, die haben eine Autowerkstatt, also technisch sind das auch Unternehmer, aber halt sehr
auf einem kleinen Level.
Ja. Genau, genau. Und aber sehr cool, ja. Sehr ja, bodenständig. Die haben halt, also ich bin in Thüringen auf dem Bauernhof aufgewachsen und da haben die so ihre Kfz-Werkstatt drin. Also ich sag mal so, dieses klassische E-Commerce-Unternehmertum wurde mir jetzt nicht in die Wiege gelegt, mhm. aber daher kannte ich das halt schon, also natürlich auch die Vor- und Nachteile und irgendwie war das schon immer in mir drin, so ein bisschen was Eigenes zu machen, aber jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen. Also ich weiß auch noch damals, da war ich so im letzten Jahr des Studiums, da kam das so oft mit diesen ganzen Affiliate-Links und Vergleichsseiten, also so Hühnerstall 24 und was es da alles gab. Und da wusste ich, oder Amazon FBA war da ja auch noch nicht so en vogue und das war irgendwie immer nichts für mich, sondern ich wollte halt einfach eine klassische Vision haben, also halt eine Brand mit ein bisschen Background, die eine Marktlücke bedient, wo ich auch selber dahinter stehe und das hat dann ein bisschen gedauert und irgendwie ja dann mit Hautpflege habe ich dann was für mich gefunden und seitdem
funktioniert's.
Funktioniert's sehr gut.
Hast du Bock da reinzupushen? Ja. Spannend. Ey, ich habe witzigerweise auch einen meiner besten Freunde, der aus Thüringen kommt und auch so Vergleichsseiten gemacht hat, der jetzt auch in Köln wohnt. Deswegen, ja, liebe Grüße an der Stelle.
Wo kommt der her? Aus welcher Stadt?
Ja, das reiche ich nach. Ich musste schon gamblen, ob es wirklich Thüringen ist, aber da war ich mir so 90% sicher.
Ja, das ist alles recht ähnlich da.
Ja, deswegen. Naja, aber es ist spannend, dass das sozusagen dann ja ähnliche Züge sozusagen genommen hat. Aber du bist dann fürs Polizeistudium nach Berlin gezogen, oder?
Genau, also dadurch, dass ich halt aus so einem kleinen Dorf komme, gab es da eigentlich gar keine Wahl. Also ich hätte halt da irgendwie ja eine Tischlerausbildung oder so etwas machen können oder halt in Thüringen an irgendeine Uni. Aber ja, Berlin hat mich dann irgendwie, es war so ein bisschen die Frage zwischen Hamburg und Berlin, weil irgendwie eine andere Großstadt in Deutschland hat mich jetzt nie so gereizt und dann ist es Berlin geworden. Ist ja bei vielen immer so eine Hassliebe, vor allem bei Berlinern, die dort wohnen, aber ich muss sagen, ich liebe die Stadt. Jetzt im Winter ist es ja immer ein bisschen durchwachsen, aber ja, ist eine Stadt, die einem viel gibt, aus der man auch viel machen kann und die natürlich auch ein tolles Umfeld so für Unternehmer bietet.
Ja, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, gerade was die ganze Startup-Szene und sowas angeht, spielt sich ja der Großteil auf jeden Fall in Berlin ab. Deswegen hilft das da wahrscheinlich dann auch irgendwie, ja, wenn man gerade so ein bisschen neu ist und irgendwie reinkommen will, oder?
Voll. Ja. Also es sind auch immer viele Events in Berlin, wobei ich da auch merke, das ist in Deutschland eigentlich auch relativ verteilt sozusagen. Also Mannheim ist ja zum Beispiel auch so eine random Stadt, die jetzt aber auch E-Commerce Hochburg ist, ja. Genau. Und ja, das ist eigentlich schön, dass auch ja so aus verschiedenen Städten die Leute dann immer zusammenkommen. Also gerade jetzt war auch irgendwie eine größere Amazon, ich glaube MZ Hackers oder so. Ich bin in diesem Amazon-Game bin ich nicht so krass drin, ja. Aber das ist dann auch immer schön, ja, wenn man dann die Leute mal irgendwie vor Ort sieht und ja, sich mal ein bisschen austauschen kann.
Ja, kann ich verstehen. Wann ist denn das sozusagen dann bei dir gestartet? Also wann, in welchem Zeitraum hast du gesagt, okay, hier sind jetzt die ersten Überlegungen, da ein bisschen in die eigene Richtung zu gehen? War das dann 2020? Ich habe das gerade, um ehrlich zu sein, nicht hundertprozentig auf dem Schirm.
Also es war 2021, würde ich sagen. Okay. Da habe ich das Gewerbe angemeldet, damals noch als Einzelunternehmen, aber ja auch noch nebenberuflich, neben meinem richtigen Job, sage ich immer. Ist immer so witzig, jetzt ist halt ja wirklich After Inject mein richtiger Job.
Ich wollte gerade sagen, weil dann hätte ich nie einen richtigen Job gehabt und ich glaube, das wäre auch schwierig gewesen.
Das ist immer so witzig und ich mache das jetzt auch schon einige Jahre und sobald man es dann hauptberuflich macht, ist es ja dein richtiger Job und wenn man damit Geld verdient. Und ja, da hat es aber noch relativ schleppend angefangen, also weil eben auch bei Kosmetik beziehungsweise bei Hautpflege, wenn du keine White-Label-Lösung machen möchtest, also ich habe ja dann damals mit vielen Herstellern telefoniert, die waren so, hey Laura, pass auf, du hast jetzt auch nicht so viel Kohle, das ist jetzt kein Riesenkonzern, der hinter dir steht, möchtest du nicht einfach eine vorgefertigte Rezeptur nehmen, das ist für uns einfacher, das ist für dich einfacher, das ist auch kostengünstiger. Und da war ich damals so, nö, das würde ich auf keinen Fall, weil mir auch irgendwie klar war, natürlich kannst du auch semi-gute Produkte mit einem sehr guten Marketing verkaufen, aber für mich war ja eben immer die Vision, gute Anti-Aging-Hautpflege zu bieten, wirklich was es auf dem Markt noch nicht gibt. Und da war mir auch klar, da müssen wir was eigens entwickeln, um da wieder die Brücke zu schlagen. Bedeutet 2021 gestartet, aber dann ja erstmal ganz viel Produktentwicklung. Wir haben ja so einen eigenen Wirkstoffkomplex, diesen Botulinkomplex entwickelt. Das ist auch, also ja, ich habe mir das dann früher auch immer so vorgestellt, man hat hier irgendwie so einen Mischtiegel, da wirft man irgendwie die Inhaltsstoffe rein und dann voilà. Aber ein bisschen aufwendiger ist es ja dann schon. Überraschung. Genau, also die Wirkstoffe müssen sich halt alle vertragen, auch in der richtigen Konzentration eingesetzt werden. Bei uns sind die nochmal mikroverkapselt in so kleine Liposome, also in so Kapseln, damit die Eindringtiefe deutlich höher ist und wir halt bessere Ergebnisse erzielen. Genau, long story short, hat das dann, glaube ich, auch noch so ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis eben dieser Wirkstoffkomplex fertig war und auch so, dass, ja, dass wir alle zufrieden waren, das Team beim Hersteller und ich. Und ja, ich denke so Mitte 2022 sind wir dann mit Paid Social, also damals mit Instagram und Facebook gestartet.
Okay, also das vielleicht nochmal einen Step zurückgehen, weil du sitzt ja wahrscheinlich nicht bei der Polizei irgendwie darauf und wartest darauf, jetzt ja den Tag rumzubekommen und dann zu sagen, okay, jetzt ist es soweit, ich bin irgendwie vom Blitz getroffen worden und Attacke, ich muss jetzt irgendwie eine Kosmetik-Brand oder sowas hochziehen. Wo kamen sozusagen die Gedanken? Hast du irgendwie dieses Brainstorming betrieben und gesagt, okay, wenn ich was Selbstständiges machen will, könnte ich mir das gut vorstellen, weil ich bin irgendwie da und da selber davon betroffen gewesen? Oder hast du einfach gesehen, dass das Marktpotenzial so groß ist, was ich mir aber auch irgendwie schwierig vorstelle, wenn man keinen krassen BWL-Hintergrund oder sowas hat, würde ich zumindest mal mutmaßen.
Ja.
Deswegen, was sind so die Gedanken gewesen, auf einmal zu sagen, okay, ich mache jetzt vor allem mein eigenes Serum, mein eigenes Produkt. So, es wäre wahrscheinlich erstmal viel einfacher gewesen, dann auch ja ein White-Labeling-Produkt einfach zu vertreiben.
Voll. Also bei mir gab es einen Schlüsselmoment, sage ich mal. Da war ich so Mitte 20, Anfang 20 irgendwas. Also hatte noch keine Falten oder sonst irgendwelche Alterungsprobleme, sondern die waren mehr eingeredet, vor allem eben auch durch Social Media. Man ist dann viel unterwegs auf Instagram, ja, sieht immer so perfekt gefotoshoppte Bilder. Und dann habe ich irgendwie doch gedacht, ich muss mal irgendwas behandeln, was eigentlich gar nicht da ist. Und ehe ich mich versah, lag ich dann bei einem Arzt in Berlin auf der Liege und hatte meine erste Botox-Behandlung. Es war auch ein ganz toller Arzt, da ist auch nichts schiefgelaufen bei der Behandlung, aber es ist halt trotzdem einfach eine Spritze, es wird ein Toxin in dein Gesicht injiziert, das ist schon mal sehr schmerzhaft und einfach auch kein schönes Gefühl. Dann kommt der zweite Moment, der nicht so schön ist, und zwar stehst du dann an der Theke und musst dann bezahlen oder halt an der, da wo die Empfangsmitarbeiter sitzen, dass man dann schon mehrere hundert Euro gleich los, und dann bin ich so rausgegangen und habe mir so gedacht, unangenehm.
War es das jetzt wert?
Ja, oder man denkt sich so, was? Also das habe ich mir eigentlich schon auf der Liege gedacht, was mache ich eigentlich hier? Und da ist natürlich dann am Ende die beste Möglichkeit, irgendwie in Frieden und sonst irgendwas zu altern und sich da irgendwie nicht so viel Druck zu machen. Aber wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Man hat immer einen Schönheitsdruck, vor allem Frauen, aber auch Männer. Und dann habe ich so ein bisschen dieses Thema weiterverfolgt und auch so ein bisschen mich umgehört. Also ich würde sagen, so eine erste kleine Marktrecherche jetzt im Bekanntenkreis gemacht, viel mit Frauen
hast gesprochen. Hast du schon Botox gespritzt?
Und du, so Leute in der Bahn. Nee, ich soll sie in Ruhe lassen, okay. Meine Mama und meine Oma, die haben ja mit sowas gar nichts am Hut, aber die sind auch Frauen, die sich gerne pflegen, auf meine Tante und halt Freundin von meiner Mama. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie dieses Thema Botox, das triggert die Leute schon, beziehungsweise das löst in denen was aus. Also jeder möchte diesen Botox-Effekt, da beschwert, also würde sich keiner drüber beschweren, über ja geglättete, gestraffte Haut, aber keiner hat Bock auf die Schmerzen. Und dieses ganze Prozedere und natürlich auch die gesundheitlichen Risiken. Und aus dieser Idee ist das dann alles so entstanden. Also ich habe dann ganz klassisch recherchiert, einfach geguckt, was es gibt es schon auf dem Markt. Also ja, der Hautpflegemarkt ist natürlich auch eigentlich fast schon gesättigt, wenn man da keinen klaren USP hat, beziehungsweise eine klare Vision für die Brand. Aber dieses natürliche Botox-Hautpflege gab es zu dem Zeitpunkt nicht und auch nicht, also man fängt ja dann auch an, sich Inhaltsstofflisten durchzulesen und da dachte ich mir so, ja, ist schon viel Gutes dabei, aber ich hätte jetzt, also ich will nicht immer so super selbstbewusst sagen, ja, ich kann es besser, aber ich hatte eine Idee, wie es besser sein kann und genau, habe mich dann einfach durchtelefoniert in ganz Deutschland, weil auch viele immer fragen, ja okay, du sitzt da in deinem kleinen Büro bei der Polizei, denkst dir so, jetzt mache ich Hautpflege, wie fängst du an, was hast du damals gemacht? Ich habe einfach gegoogelt, was gibt es so für Hersteller und da gibt es so, ja, 20 Stück plus minus in Deutschland, bei denen ich auch den Auftritt bzw. den Werbeauftritt so gut fand, dass ich dachte, ja, mit denen könnte das passen. Dann ganz viel rumtelefoniert, ganz viele Neins kassiert und dann ja, dran geblieben und umgesetzt.
Aber das heißt, du bist dann quasi von 0 auf 100 in einem Jahr irgendwie so zur Botox-Expertin geworden und hast ja halt alle Wirkstoffe und Inhaltsstoffe sozusagen ja durchgelesen und halt selber überlegt, okay, wie kann das perfekte Rezept sozusagen dabei rumkommen?
Voll. Und ich glaube, das kennen auch viele zu Hause, wenn man dann, wie soll man sagen, wenn man in so ein Rabbit Hole fällt oder wenn man dann ein neues Interesse, ein neues Hobby hat. Also Zeit ist ja eigentlich immer da. Viele sagen so, ich habe jetzt für ein Hobby oder für diese und jene Leidenschaft keine Zeit. Aber wenn man sich wirklich auf was fokussiert, dann wird man dann ja auch ganz schnell Experte drin. Und ich hatte dann natürlich auch einen tollen Sparringspartner mit unserem Hersteller. Also es ist so ein kleines Familienunternehmen in Gochen, NRW, die aber wirklich Luxuskosmetik machen, Luxushautpflege, auch ganz viele große Marken beliefern. Und damit hatte ich natürlich einen tollen Sparringspartner. Also ich bin dann immer quasi mit neuen Ideen gekommen oder habe konkret Inhaltsstoffe, Wirkstoffe angefragt. Und Peter, also der Hersteller, der Geschäftsführer, liebe Grüße, der hat das dann immer gechallenged, hat gesagt, spielt eigentlich auf dem Markt keine Rolle, dieser und jener Wirkstoff. Dieses und jenes lässt sich nicht richtig kombinieren. Aber bei vielen Sachen auch gesagt, ja, das ist ein guter, innovativer Ansatz, kennen wir jetzt auch nicht so. Und dann, ja, ganz viel Laborarbeit, bisschen was zusammenmischen und dann irgendwann, tada.
Okay, und was war dann das erste Produkt? Weil wir können jetzt wahrscheinlich sofort nach dem Podcast um die Ecke in den DM gehen und da steht jetzt erstmal auf wahrscheinlich 70 Produkten irgendwie Anti-Aging oder für bessere Haut oder sowas drauf. Was hast du dir dann gedacht? Muss es am Anfang irgendwie ein Serum sein oder eine Creme oder... Wie sah das sozusagen aus?
Also das erste Produkt war unser Natural Botulin Serum. Also es ist ein klassisches Serum auf Hyaluronsäurebasis, eben mit dem Botulinkomplex. Und ich kriege die Frage ja auch viel gestellt, was macht euch jetzt besser als normale Kosmetik bzw. normale Hautpflege? Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, jetzt irgendwie Frauen oder Mädchen, die jetzt 16, 17, 18 sind oder in den Anfang 20ern, für die Haut reicht auch hochwertige Apothekenpflege oder in der Drogerie gibt es auch viele Produkte. Aber eine Haut ab 30, also ab 25 geht ja der Kollagen oder beziehungsweise der Kollagenabbau los, beziehungsweise die Produktion im Körper lässt extrem nach. Bedeutet, die Haut verliert an Spannkraft und braucht dann einfach mehr Unterstützung und das summiert sich natürlich über die Jahre. Also ab 40, ab 50, wenn man da wirklich sichtbare Anti-Aging Ergebnisse haben möchte, dann muss man schon hochwertige Produkte verwenden. Und bei uns kommt eben diese Vorher-Nachher-Ergebnis, also diese Hauttransformation, dass man wirklich sagt, man hat auch ein sichtbares Ergebnis für die Kunden, kommt einfach durch den Botulinkomplex. Also es sind ja diese drei Powerpeptide, sag ich immer, die so ein bisschen wie natürliches Botox wirken, also halt abgeschwächt natürlich. Nichts wird jetzt so krass wirken wie eine Spritze, die ich in deine Haut injiziere und dann direkt in den Muskel, die Substanz. Aber diese Peptide docken quasi auch an den gleichen Rezeptoren an und unterbinden dann die Kommunikation zwischen Nervenzelle und Muskelzelle. Und das ist eben in diese Liposome, also in Kapseln aus, das sind so hauteigene Fette, da sind die Peptide eingeschlossen, auch noch alles ganz, ganz klein, damit es halt gut durch die Haut diffundieren kann. Und dieser ganze Prozess und dieses aufwendige Produktkonzept macht eben diese riesen Unterschiede in der Wirksamkeit aus. Und ja, das würde ich sagen, wenn jemand sagt, das möchte ich mir gönnen für meine Haut, dann lieber bei uns kaufen und nicht in der Drogerie.
Okay, stark. Aber also vielleicht, um das kurz für alle, die genauso unwissend sind wie ich vor dieser Podcast-Recherche, Botulin ist dann halt am Ende das, was sozusagen der Wirkstoff auch in Botox ist, weil Botulinum Toxinum, glaube ich, sozusagen dann, oder Botox ist dann einfach nur die Abkürzung davon. Ne?
Genau, das ist eigentlich auch ein Fun Fact. Und zwar, der eigentliche Wirkstoff bzw. das Toxin heißt, wie du gerade gesagt hast, Botulinumtoxin. Mhm. Und Botox, da kennst du ja die meisten unter diesem Handelsnamen, ist halt ein eingetragener Markenname von der Firma Galderma, glaube ich. Also es ist so ein bisschen wie Porsche oder Ferrari. Bedeutet, man kann jetzt seine Produkte auch nicht einfach Natural Botox Serum nennen.
Das habe ich natürlich nicht gefragt, als ich durch den Shop durchgegangen bin und dachte so, warum machst du dir das Leben so schwer, wenn das ist alles Botulinkomplex oder so. Okay.
Und Gott sei Dank ist mir das vorher aufgefallen. Und es gibt noch eine andere Brand, die auch ein natürliches Botox-Serum hat, eine sehr große aus Deutschland. Die haben den Fehler gemacht, also passiert jedem, also sollte man wissen, aber ne, passiert halt. Die haben, also ich weiß jetzt den kompletten Namen nicht, aber hatten auf jeden Fall auch Botox im Markennamen des Serums und das haben die dann irgendwie, glaube ich, nach ein paar Monaten, ich weiß jetzt nicht, ob auf Hinweis oder ob es eine Abmahnung gab, aber dann auch geändert. Also das ist wirklich auf Amazon zum Beispiel auch so eine Problematik, dass du nicht einfach den Markennamen verwenden darfst. Und da war ich schon sehr froh, weil mit Botulin assoziiert ja auch ein Laie oder jemand, der sich gar nicht in dem Bereich auskennt, Botox, aber sonst ist es halt, muss man das schon immer so ein bisschen umschiffen, dass man sich da eben, dass man nicht den Markennamen verwendet.
Ja, okay, spannend, weil in meinem Kopf war halt wirklich so, ich hatte halt von Botulin vorher noch nie sozusagen gehört, halt aber auch komplett unwissend und gar keinen Berührungspunkt mit dem Thema und war dann so, okay, warum machst du dir das Leben so schwer, wenn es halt eine gängige Abkürzung ist, aber wenn das ein Markenname ist, der nicht verwendet werden darf, macht das halt absolut Sinn.
Ja.
Okay, spannend. Das heißt, du hast dann quasi dein erstes Produkt sozusagen auf den Markt gebracht und bist dann angefangen mit Paid Social, Facebook, Meta-Werbung wahrscheinlich in Google und hast sozusagen dann über den eigenen Shop die Sachen online gepusht. Aber vorher musste das Ganze auch produziert werden. Und ich glaube, also ich weiß es, aber du hast ja dafür auch einen Kredit aufgenommen, der jetzt einfach nicht unerheblich war. Willst du vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
Genau, und zwar, das waren 50.000 Euro, also schon echt eine Hausnummer. Und klar hatte ich das am Anfang auch kalkuliert, wenn jetzt alles schief geht. Also ich hatte im Kopf quasi so den Vergleich, wenn ich mir jetzt ein Auto leasen würde, wäre die Rate so und so hoch. Ich fahre kein Auto, also ich darf, aber ich kann nicht so gut Auto fahren, richtig schlecht, um genau zu sein. Da dachte ich mir so, dann kann ich halt anstatt des Autos halt diese Kreditrate, habe ich mir dazu ein bisschen
Stark.
Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch noch Beamtin. Bedeutet, das ging irgendwie auch relativ fix. Das war halt so ein Kredit zur freien Verfügung und ging auch alles online. Und ich saß dann irgendwann an meinem Dienstcomputer. Also man darf ja eigentlich keine privaten Sachen machen, aber habe dann so gecheckt und dann waren einfach halt 50.000 Euro auf dem Konto. Und dann ging es los. Und eigentlich war so ein bisschen, meine Eltern, die haben das dann im Nachhinein erst erfahren, die meinten auch so, aber warum hast du denn, also der richtige Weg wäre ja gewesen, eine GmbH zu gründen und einen Firmenkredit aufzunehmen. Dass man halt irgendwie nicht so eine krasse private Haftung hat einfach.
Wenn du den Kredit dann bekommen hättest mit einer neu gegründeten GmbH.
Ja. Absolut, das ist genau das bei mir die Problematik gewesen. Ich bin immer, also ich habe so eine krasse Hands-on-Mentalität auch von meinen Eltern, die sich auch dann manchmal darin ausschlägt, dass ich einfach denke, nee, ich will das jetzt machen, ich will nicht einen Businessplan schreiben und dann bei der Volksbank stehen, hallo, so und so. Und ich war auch gar nicht, also in dem Mindset, dass ich jetzt einer anderen Person oder gerade bei so einer Bank das so krass hätte pitchen können. Und da dachte ich mir, was kann ich denn sonst machen? Weil an die Idee habe ich krass geglaubt und auch an das ganze Setup, was ich im Kopf hatte und die Vision für die Brand. Und da dachte ich mir, der schnellste Weg ist eigentlich so ein Kredit zur freien Verfügung. Wenn es floppt, dann muss ich jetzt auch nicht unter der Brücke schlafen. Und dann war das Geld irgendwie schneller auf dem Konto als gedacht und hat sich ja Gott sei Dank auch ausgegeben.
Aber auch schneller wieder ausgegeben dann für die Produktion vorfinanziert und sowas? Oder?
Eigentlich, also die Hälfte ist eben für die Vorproduktion draufgegangen. und die andere Hälfte für Performance-Marketing. Also da war auch ganz viel Try and Error. Also hört sich teilweise auch so ein bisschen schön an, diese Geschichte. Ja, ich habe meinen Beamtenjob aufgegeben und dann was selbstständig gemacht und es hat gleich super gut geklappt. Aber da hatte ich auch echt schlaflose Nächte, weil du am Anfang, du hast ja weder einen richtigen Product-Market-Fit, also klar, den bastelst du dir irgendwie so in deinem Kopf zusammen, hat schon irgendwie Hand und Fuß, aber es gibt kein, also du kriegst dann danach erst so ein bisschen den Reality-Check. Mhm. Und du musst ja, also selbst wenn das Produkt gut ist und es dafür einen Markt gibt, brauchst du ja Marketing-Angles, du brauchst Ad-Formate, die gut für die Zielgruppe funktionieren und das dauert einfach ein bisschen. Ne? Das ja, weiß man ja, also es wird auch ja jedes Jahr schwerer quasi oder beziehungsweise setzen sich echt nur richtig gute Brands mittlerweile durch. Und ja, das war dann, da ist auch viel Geld reingeflossen. Und da weiß ich auch noch, da habe ich so gedacht, boah, das muss jetzt wirklich klappen.
Aber es hat dann ja geklappt, würde ich sagen. Also du hast dann ja Stück für Stück das Produktportfolio einfach weiter ausgebaut. Oder also erzähl gerne selber, bevor ich hier Sachen vorwegnehme, wie dann quasi die Story war vom ersten Produkt zu jetzt quasi einem kompletten Shop und einem System dahinter, wie mit halt Botulin, ja, Anti-Aging sozusagen gemacht werden kann.
Also es war quasi so, dass wir eben mit diesem einen Produkt gestartet sind, beziehungsweise ich mit diesem Serum. Das war ja dann, also ich glaube Anfang 2023, wo wir wirklich dann relevante Werbemaßnahmen auch geschaltet haben auf Facebook und Instagram. Und dann Mitte 2023 ist das richtig durch die Decke gegangen. Also innerhalb von ein paar Monaten, da haben wir so Founder-Ads geschaltet. Also auch richtig billig, beziehungsweise organisch, also so in der Produktion quasi. Ich saß dann einfach bei mir im Wohnzimmer mit meinem iPhone auf dem Stativ und habe dann losgelegt, so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte gesprochen, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, natürlich so Freunde und Familie interviewt, beziehungsweise die um Testimonials gebeten, das irgendwie noch reingeschnitten. Und das waren wirklich lange Ads, teilweise 3 Minuten. Und da habe ich zu diesem Zeitpunkt, die Idee kam von einer Agentur und ich dachte mir so, das klappt doch niemals. So, wer sieht mich denn und
denkt mir zu?
Voll, vor allem 3 Minuten lang über so ein spezifisches Thema und wen überzeugt denn so ein Format bei mir zu kaufen? Mhm. Ja, turns out sehr viele Leute, weil das ging dann wirklich über Nacht richtig durch die Decke. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 3.000 Euro Monatsumsatz, was auch schon mal stabil ist, aber jetzt nichts, wovon man leben kann. Und dann sind wir wirklich bis Ende 2023 100.000, 150.000, 250.000, also alles so, also wirklich krass. Da hängt ja dann auch viel Supply Chain-mäßig dran an den ganzen Prozessen, die es damals noch gar nicht gab. Also das war wirklich, es war jetzt nicht so, ich bin morgens aufgewacht und alles ist explodiert, aber das war innerhalb von 1, 2, 3 Monaten und das ist schon ein krasses Erlebnis, gerade wenn man da jetzt so drauf zurückblickt. Und ja, dann habe ich ja mich da so ein bisschen, oder beziehungsweise hatte ich dann meine Bestätigung, dass es A, ein Product Market Fit gibt und B, dass es jetzt auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte mein Hauptjob sein kann, also dass da Potenzial in meiner Marke liegt, was schon eine extreme Bestätigung war. Und dann geht's halt so ein bisschen in die Analyse. Also klar, man kann jetzt einen One-Product-Store machen, aber für mich war ja immer die Vision, auch wirklich eine Routine-Brand so ein bisschen, so würde ich es jetzt bezeichnen, auf die Beine zu stellen. Also sozusagen ein additives Produktportfolio, dass du wirklich alles bei uns kaufen kannst, aber dass es die Kunden auch sehr einfach hat, dass es jetzt nicht 10 Serien gibt, 10 Cremes für trockene, ölige Haut, ölig-trockene Haut, sodass man nicht so verwirrt ist, sondern dass man theoretisch alle unsere Produkte gleichzeitig verwenden kann und das für jede Haut funktioniert. Und ja, da ist dann so ein bisschen Stück für Stück das Produktportfolio gewachsen, also auch immer in ganz naher Abstimmung mit den Kunden, war auch bei uns immer so dieser Community-Gedanke relativ früh verankert. Ja, bedeutet, jedes neue Produkt muss auch irgendwo Sinn ergeben. Ich wollte jetzt nie irgendwelche Z-Produkte oder Lagerleichen haben oder auf irgendeinen Hype aufspringen, wo man nicht weiß, okay, ist dieses Produkt in einem Jahr überhaupt noch relevant, sondern ich wollte halt wirklich Produkte entwickeln, die gekauft werden, gemocht und eben auch nachgekauft. Und so hat sich das entwickelt. Also ich glaube, das war auch ein guter Ansatz, ja auch nicht schneller zu skalieren, als es die Marke zulässt, also als es auch gesund ist. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also Ja, das ist immer so der Abschluss. Hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich wundere mich.
Stark. Darum. Aber musstest du in Deutschland, ich stelle mir das gerade so vor, du kannst jetzt, so wie ich Deutschland einschätzen würde, nicht vermutlich einfach hingehen und sagen, hier ist ein Anti-Aging-Serum, haut das mal alle auf eure Haut drauf, wir wissen nicht, was damit passiert. Ich würde sagen, es hilft euch, aber probiert es mal selber aus, so vom Ding her. Musstest du dann nicht irgendwie so einen kompletten Prüfungsprozess durchgehen oder war das einfach dadurch, dass dein Hersteller das quasi schon hatte und irgendwie Siegelverifizierung oder sowas hatte, ging das halt darüber dann? Weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn du das komplett neu, vielleicht auch ohne einen Hersteller, dann in Eigenregie machst, wird das wahrscheinlich irgendwie nochmal 2 Jahre dauern, bis Produktentwicklung abgeschlossen ist, oder?
Genau, also da hatte ich sehr großes Glück, dass ich gleich an eben so einen professionellen Partner geraten bin, weil unser Hersteller hat das eben dadurch, dass die auch für viele große Marken produzieren, das alles komplett auf dem Schirm gehabt und diesen ganzen Entwicklungsprozess, also du musst ja Mikrobiologie, Stabilitätstest, also alles, was das Herz begehrt, du musst auch eine CPNP-Notifizierung, also es muss dann im zentralen Register, müssen die Produkte eingetragen werden, auch auf eine gewisse Art und Weise. Und das haben die mir halt komplett abgenommen bzw. mich da begleitet. Trotzdem musst du natürlich selber auch, gerade was so Health Claims angeht, was darf ich auf der Seite schreiben, was darf ich in der Werbung sagen, was nicht, muss ich mich da auch selber informieren. Aber das war eine tolle Synergie, weil es auch von Anfang an ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit denen war. Also das ist wirklich, da ist die ganze Familie involviert. Das ist Peter, die Frau, Uli heißt sie, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie die ganze Family-Geschichte droppen. Genau, und die haben 2 oder 3 Söhne, ich glaube 3, und 2 arbeiten doch dort auch. Also da war ich auch nie drum verlegen, irgendwie eine Frage zu stellen. Also der Austausch war da immer sehr, sehr gut. Und das war mir auch wichtig. Also ich bin im Privatleben eher so ein bisschen verpeilt und lass auch mal 5 gerade sein. Aber wie du auch sagst, in so einem regulationswilden Land wie Deutschland ist es wichtig, dass irgendwie alles Hand und Fuß hat. Und mir war es natürlich auch selber wichtig, dass die Leute jetzt nichts benutzen und dann irgendwie einen Ausschlag kriegen oder sonst irgendwas, sondern dass das alles Dermatest geprüft ist, dass da alles passt und ja, dass wir da abgesichert sind.
Wie wichtig ist dann da so die Zusammenarbeit mit Ärzten? Also wenn ich mir halt vorstelle, dass irgendwie Hautärzte After Inject empfehlen, kann ich mir das den Absatz natürlich nochmal irgendwie sehr, sehr viel höher vorstellen oder alleine, dass Testimonials sozusagen von Ärzten genutzt werden dürfen. Hast du da Erfahrung gemacht?
Genau, also da ist so die Sache, es gibt ja ein Heilmittelwerbegesetz, also diese ganze Werbung von Ärzten um Ärzte herum ist auch streng reguliert und wir haben das so gemacht, dass wir zum einen beim Hersteller auch so Mitarbeiter mit medizinischem Hintergrund und Ärzte im Team sind, aber ich habe auch einfach auf LinkedIn Ärzte angeschrieben, also wirklich stark. Wieder so alle Leute irgendwie genervt, mit denen ich irgendwie in Kontakt treten wollte und dann einfach gefragt, hey, ich möchte das und das Produkt entwickeln, hast du Feedback, können wir mal einen Call machen, hab die Produkte dann hingeschickt, war mit denen eng im Austausch, also das war jetzt nicht irgendwie eine groß angelegte Studie, sag ich mal, wie immer bei der Zahnpasta, 9 von 10 Zahnärzten empfehlen die, sondern war auch eher, sag ich mal, so eine also ich will nicht sagen freundschaftliche Zusammenarbeit, aber ein sehr reger Austausch, wo ich auch dann sehr nahbares Feedback auch von deren Patienten bekommen habe.
Ja, okay, cool. Aber das hat für dich sozusagen, wenn du das jetzt auf der Website einbindest, irgendwie schon einen spürbaren Mehrwert, wenn man sagt, okay, hier Produkt ist mit XYZ zusammen entwickelt worden oder sonstiges?
Ja, also das haben wir tatsächlich noch nicht AB getestet, wenn man jetzt diese Sektion mit den Ärzten oder dieses Wording weglassen würde. Aber Hautpflege, Kosmetik ist ein extremes Trust-Game. Ja. Bedeutet, alles, was du an Siegeln hast, alles, was du an professionellen Testimonials hast, weil die Leute tragen es auf ihre Haut auf, der Körper nimmt es auf und gerade wenn du eine Zielgruppe hast, Frauen auch ab 40, 50, die gehen auch nochmal viel kritischer rein. Aber ich glaube auch generell, weil eben so viel Wissen online verfügbar ist, die Kunden recherchieren viel mehr und kaufen auch nicht jeden Mist. Und da hilft eigentlich alles, was irgendwie Trust bringt, was den Leuten zeigt, ey, hier hat sich jemand Gedanken gemacht und auch wirklich ein bisschen Mühe betrieben und gute Produkte produziert.
Ja, stark, okay, cool. Dann lass uns doch so zum zweiten Teil überleiten und dazwischen stellen wir quasi immer eine von 2 Fragen, die jeder Podcast-Gast bekommt und eine davon ist, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Ich würde wahrscheinlich eher ein Aperol vorschlagen.
Aber ja, jetzt wird
oder Matcha.
Jetzt kann der Aperol wieder ausgepackt werden. Ich würde da am ehesten sagen mit Angela Merkel. Da kann ich auch mal so ein bisschen eine kleine Story erzählen. Als ich noch Polizistin war, war so ein Event, 30 Jahre Mauerfall, da war sie auch da. Das war ja beim Brandenburger Tor in irgendeinem Festsaal. Und da waren wir halt eingeteilt, das war so ein bisschen personenschutzmäßig. Aber sie hat ja selber Personenschutz, es gibt da auch noch eine spezialisierte Einheit natürlich bei der Polizei. Also ich war da jetzt nicht, ich stand jetzt nicht hinter ihr und hätte mich dann vor sie schmeißen müssen, wenn irgendwas passiert wäre. Aber man war natürlich ja, sehr nah an ihr dran und ich war schon vorher super beeindruckt, also einfach, ich glaube 16 Jahre Amtszeit, also halt wirklich über einen immensen Zeitraum ganz viele Krisen auch mitgemacht und handeln müssen, Flüchtlingskrise, auch so den Anfang der Pandemie ja noch, ein super spannender Mensch, sie hat ja auch einen total interessanten akademischen Hintergrund, aber trotzdem irgendwie hat sie dieses nahbare, aber extrem professionelle Image und vor allem auch im Hinblick darauf, dass es ja doch irgendwie noch so eine, also gerade Staatsoberhaupt zu sein, irgendwie noch so eine Männerdomäne ist, also klar, es gibt jetzt, weiß ich nicht, damals Finnland oder Litauen und irgendwie so. Es gab schon natürlich auch ein paar andere europäische Länder.
Aber nicht so zweitgrößtes oder drittgrößtes Land der Welt vom Wirtschaftswesen
her
quasi.
Absolut. Drittgrößte Volkswirtschaft, so eine krisengebeutete Zeit und trotzdem so ein nahbarer, irgendwie cooler, trotzdem professioneller Mensch zu sein. Also ich glaube, die hätte schon ein paar interessante Sachen zu erzählen.
Okay, irgendeine direkte Frage, wo du sagst, ey, das muss, also wenn ich one question only. Was würdest du sie dann fragen?
Ich glaube, ob sie rückblickend, also es wäre so eine Klassikerfrage, vielleicht ob sie rückblickend irgendetwas anders gemacht hätte oder irgendetwas bereut.
Okay, na finde ich aber gut. Macht aber Sinn. Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Okay, cool. Dann lass uns mal in den zweiten Part sozusagen einsteigen. Ich meine, wir haben im Vorgespräch auch überlegt, wie wir das ganze Thema so ein bisschen aufbauen können. Ich glaube, was halt bei dir unfassbar spannend ist, dass du das bisher halt komplett alleine sozusagen mit Agenturen ja hochgezogen hast auf den von dir genannten Umsatz eben. Deswegen war das quasi eine absolut bewusste Entscheidung. Ich glaube, das kann man relativ schnell mit Ja beantworten. Aber was gab es da vielleicht auch für Probleme? Wie hast du vielleicht Automatisierung geschaffen, um irgendwie das Leben zu erleichtern? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ich weiß jetzt nicht, ob man das so generell auf jede Brand und auf jedes Setup übertragen kann, aber bei mir war von vornherein klar, du kannst schon bis zu einem höherstelligen Monatsjahresumsatz kommen mit einem sehr lean Setup. Also ich glaube, die meisten Brands vielleicht nicht scheitern daran, aber für die ist es eher ein Malus, wenn man zu schnell zu hohe Fixkosten hat, bedeutet ja ein Büro oder Mitarbeitende, die man einstellt, weil man ist ja, also gerade Skincare ist auch saisonalen Schwankungen unterlegen. Wir haben auch so ein klassisches Sommerloch mehr oder minder. Bedeutet, ist es immer gut daran gelegen, wenn man relativ lange eben diesen ganzen Fixkostenapparat ein bisschen klein hält und man kann halt auch mit Agenturen, mit Freelancern relativ schnell trotzdem gutes Setup aufbauen. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie 12 Stunden oder 13 Stunden bei mir zu Hause im Arbeitszimmer sitze und acker und alles alleine mache, sondern ich habe schon natürlich einen Expertenapparat um mich rum, aber eben Agenturen, Freelancer, also was jetzt zum Beispiel Google Marketing, E-Mail Marketing betrifft. Und habe eben auch, wie du auch gerade schon meintest, viel automatisiert. Das wird jetzt auch, finde ich, auch eine ganz spannende Entwicklung. Also gerade diese ganze KI-Entwicklung, natürlich was Bild- und Videogenerierung angeht, aber was auch eben No-Code- oder Low-Code-Lösungen angeht. Also ich habe auch viel mit, also diese Plattform heißt Lovable. Und da kannst du halt wirklich, also gut, am Ende so 40, 50 Stunden dauert das trotzdem, aber du kannst halt ein Tool für dich bauen, was viel automatisiert, was dir viel Arbeit abnimmt. Und so habe ich so ein bisschen ja die Schnittstellen gebaut. Also beispielsweise habe ich ein Lagertool gebaut, was mich daran erinnert, wenn eben der Lagerbestand eines bestimmten Produkts unter eine bestimmte Grenze fällt, das kann man ja dann auch alles quasi so einspeisen, dass das alles so passt, dann wird automatisch eine E-Mail mit einem Bestellungsformular generiert und eigentlich könnte man das ja sogar so machen, dass es an den Hersteller dann, zu dem die Nachbestellung geht, auch automatisch rausgeschickt wird vom Programm. Den letzten Klick mache ich halt immer noch selber, weil am Ende ich muss ja auch noch irgendwie was zu tun haben. Und
vielleicht einmal Vier-Augen-Prinzip dann sozusagen. Also Labe mit zwei Augen und deine.
Ja. Und man will sich halt trotzdem immer noch mal absichern, klar, weil ja von technischer Seite kann immer irgendetwas schief gehen. Aber damit, also mit wirklich sehr guten Agenturen, da gibt es ja in der deutschen Agenturlandschaft auch wenige, also kann man auch echt Fehlentscheidungen treffen, aber wir haben da jetzt wirklich ein tolles Setup mit unseren Dienstleistern, das ist wirklich 1A, also da könnte ich jetzt noch 10 Stunden schwärmen.
Sehr
und
gut.
Und eben kombiniert mit der Tatsache, dass eben redundante Aufgaben einfach von einem technischen Setup übernommen werden, kann man da schon relativ groß werden mit einem sehr leanen Setup.
Das heißt aber, du bist dann die Person, die in Lovable dann die Commands quasi eingibt und sagt, okay, ich habe jetzt die Idee, wir brauchen irgendwie das Tool, weil ich merke, irgendwie die Aufgabe musste ich jetzt zum 7. Mal machen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ja. Und dann baust du dir sozusagen das Tool da zusammen.
Genau, also im Endeffekt ist es ein ähnlicher Gedankengang, ja, wenn man jetzt einen Mitarbeiter einstellen würde, also man hat ja irgendeine Arbeit, die man entweder nicht gerne macht oder die irgendwie solche Ausmaße angenommen hat, dass man das irgendwie jetzt nicht so unter einen Hut bekommt mit seinen ganzen anderen Aufgaben. Und dann ist halt entweder die Lösung, ich stelle jemanden ein, zum Beispiel auch, also ich habe auch so ein Steuertool, was mir dann automatisch die PDFs aus meinem E-Mail-Postfach matcht mit den Transaktionen. Da gibt es auch schon Lösungen, zum Beispiel Get My Invoice, das hat nie so hundertprozentig bei mir funktioniert.
Ja. Dann hast du einfach selber gebaut. Oder?
Ja, genau. Es geht wirklich relativ easy, wenn man ein bisschen auch wieder Recherche betreibt, also dann irgendwann weiß, was ein Cronjob ist, wie man so ein bisschen diese Softwarearchitektur im Hintergrund aufbaut, dann ist das wirklich, aber ich glaube, das muss ich dir auch nicht erzählen, also diese ganze KI-Revolution, das ist eine riesen Chance auch einfach für den E-Commerce, aber man muss natürlich agil sein, aber für mich hat das eben den Vorteil gebracht, dass ich mir jetzt genau meine Tools so bauen kann, wie ich will und eben der Gedankengang dann nicht ist, hey, ich stelle vielleicht irgendwie einen Minijobber ein, der mir dann meine Belege raussucht, sondern ich lasse das eben automatisiert machen und mache dann irgendwie nochmal einen Check-up. Bedeutet natürlich nicht, dass Mitarbeiter komplett obsolet werden, aber man kann sich das schon alles so strukturieren, dass es für einen selber gut passt.
Es macht ja auch am Ende eigentlich keinen Spaß, wenn du halt so schlechten Stundenlohn hast und dann irgendwie den ganzen Tag Belege raussuchen musst oder so. Deswegen,
kann
man viel automatisieren.
Es macht auch irgendwie keinen Spaß als Chef oder als Chefin, sich manchmal, also, oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist ja für viele nicht der Lebenstraum gewesen, ich will jetzt Belege raussuchen. Ja. Und das merkt man dann halt auch so an der Arbeitsmotivation, weil viele ja immer davon ausgehen, ja zum Beispiel auch im Kundenservice oder eben bei solchen Thematiken ist immer ein menschlicher Mitarbeiter das Beste, aber der hat auch mal keinen Bock, da hat auch mal irgendwie der Freund Schluss gemacht oder die Freundin und die Person ist mal krank und die KI ist halt immer verlässlich und bis zu einem gewissen Grad überwachen und kontrollieren musst du einen Mitarbeitenden auch. Also das ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen so eine Gusto-Frage, worauf man jetzt mehr Lust hat. Ich bin jetzt nicht die Person, die von vornherein Bock hatte, ich möchte irgendwie ein Team von 20 Leuten führen. Und da kann man sich das eigentlich so ein bisschen zurechtlegen.
Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt die nächsten Wochen und Monate passieren wird mit KI und Integration, weil witzigerweise bist du die zweite Person, die mir die Woche dann davon erzählt hat, dass sie Lagerautomatisierung und Bestandsmeldung quasi per KI gemacht hat. Und wo ich dachte, okay, wenn es jetzt halt konkretere Use Cases dann auch halt viel, viel mehr gibt, dann bin ich sehr gespannt, wo sich das alles noch hinentwickeln wird, weil klar ist das Potenzial riesig, aber es muss halt auch irgendwie genutzt werden und wenn jetzt so Stück für Stück die ersten Sachen kommen, glaube ich, dass das auf jeden Fall gut werden kann.
Cool. Was ich auch noch sagen muss als ehemalige Polizistin, IT-Sicherheit ist natürlich, wird rausgeschnitten, ist natürlich ein Riesenthema. Also es ist eine Sache, das halt intern zu nutzen, diese Tools. Aber also zum Beispiel Lovable, das ist ja dann immer am Ende eine Web-App, also die ist auch von außen zugreifbar. Also klar, man kann dann ein Login, also auch ein Login-Screen programmieren lassen, aber wenn dann halt das Passwort irgendwie Passwort 123 ist, und dann einfach die ganzen sensiblen Daten, zum Beispiel über den Lagerbestand oder wie bei mir zu Rechnungsdaten, unverschlüsselt in irgendwelchen Datenbanken liegen. Also das ist wirklich ein gefundenes Fressen für jeden Hacker oder für jede Person, die sich da irgendwie dran bereichern will.
Sollte man immer im Kopf haben. Kommt wirklich die Polizistin noch ein bisschen durch. Ne? Aber hast du es dann quasi so auch geschafft, wenn wir jetzt irgendwie das erste Jahr von euch angucken, habt ihr, glaube ich, irgendwie 45.000 Kunden direkt im ersten Jahr gewonnen, wo man denkt, okay, ist erstmal eine sehr, sehr starke Summe, aber da hängt dann ja auch irgendwie super viel Kundensupport irgendwie dran, da hängt dann irgendwie ein operatives Geschäft hinten dran, wo man auf einmal sagen muss, okay, ich muss jetzt hier ein komplettes Lager hochskalieren, Prozesse schaffen, so wie du es auch am Anfang gesagt hast. Ist dann KI dann irgendwie direkt ein Teil davon gewesen oder war es halt auch so, okay, ich habe irgendwie eine gute Agentur gefunden, die halt das Thema Kundenmanagement dann quasi übernommen hat und alle Tickets beantwortet hat?
Also zu der Zeit war KI, also so in meiner Welt noch irgendwie gar kein Thema. Und da war dann einfach so der Klassiker, ich habe Kollegen von mir gefragt, die irgendwie auch eine E-Commerce-Brand haben, hey, wo seid ihr, wo ist eure Logistik, wen habt ihr für den Kundenservice? Und mich dann einfach so ein bisschen rangetastet. Und das war auch viel Trial and Error, weil ich gerade finde, also Produkte hat natürlich einen sehr hohen Anspruch daran, aber da hatte ich ja meinen Hersteller, mit dem wirklich, also Klopf auf Holz, alles perfekt war von Anfang an. Aber Logistik und Kundenservice, das kennt man ja auch selber als Kunde. Wenn ich irgendwo bestelle, ich will auch behandelt werden wie der King. Und da brauchst du natürlich auch gute Dienstleister. Und da mussten wir uns auch so ein bisschen durchprobieren, aber haben jetzt auch wirklich ein sehr gutes Setup. Also zum Beispiel sind wir jetzt zu einer Kundenservice-Agentur gewechselt, die auch ein eigenes KI-Tool hat. Da war ich am Anfang, weil eben für mich Kundenservice so ein sensibler Bereich ist. Also ich will wirklich, das war auch immer mein Problem, ich will, dass die Kunden super, also es ist eigentlich bare Minimum, aber ich will, dass die super nett behandelt werden, dass 100% auf die eingegangen wird, weil unsere Produkte sind auch nicht günstig und da können die Leute nicht nur natürlich vom Produkt etwas erwarten, sondern auch vom Kundenservice. Und da war ich erst so, naja, ich will jetzt aber hier keine vorgetüdelte KI-Antwort haben. Wir machen das jetzt aktuell so, dass das KI-Tool die Nachricht vorformuliert und dann immer noch mal ein Mitarbeiter drüber guckt. Aber ich war wirklich geschockt, wie gut dieses Tool schon ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, wie sieht das in einem Jahr aus? Wie sieht das in 2 Jahren aus? Also wirklich, Kundenservice ist so ein Klassiker, weil ja auch die meisten Kunden immer mit den gleichen Fragen kommen. Kann ich Informationen zu dem und dem Produkt haben? Wo ist mein Paket? Wie ist die Retourenadresse? Und das ist ja relativ leicht abbildbar mit einer KI.
Ja, okay, stark. Aber das ist dann natürlich auch irgendwie eine Kunst, da immer gute Leute sozusagen dann oder gute Agenturen zu finden.
Voll.
Dann lass uns vielleicht noch ein, zwei Worte zu deinem Marketing-Mix verlieren, weil ich das, glaube ich, auch relativ spannend finde. Also vor allen Dingen, wenn man halt so ein bisschen guckt, klar, es gibt auch irgendwie Advertorials und sowas, aber ich glaube, ihr macht auch sehr viel, was im Teleshopping-Bereich angeht. Ich meine, ich hatte da mit Flo und Bee von Beedrop schon drüber gesprochen. Wie kommt es sozusagen dazu? Weil das ist auch für mich so ein Bereich, der halt völlig fremd in meinem Kopf sozusagen ist. Natürlich noch nie irgendwie selber was bei Teleshopping gekauft oder so. Klar, irgendwann mal so Nicer-Dicer-Werbung und sowas gesehen, aber das war es dann halt, glaube ich, auch. Wie funktioniert das für euch? Bist du dann auch die Person, die da ja selber quasi auftritt und so eine Show moderiert? Oder werden die Produkte einfach dahingestellt, sage ich mal, und irgendwer anders als Dienstleister auch wieder stellt die Sachen vor?
Also ich habe da tatsächlich dann ein, zwei Mal im Monat immer meinen Auftritt bei dem Teleshopping-Sender. Und ja, unser Marketing-Mix ist eigentlich für so eine kleine Brand schon relativ divers. Also wir machen so 20% auf Amazon, dann würde ich sagen, ja, irgendwie so 30% Teleshopping, 30%, nee, es sind dann mehr als 100%, vielleicht 20% Bestandskundenumsatz und 30% Google-Werbung.
Ja, okay.
Genau, die dann entweder organisch kommen oder über Google-Werbung. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber schon sehr ausgewogen. Und ich glaube, das wird jetzt von Jahr zu Jahr wichtiger, dass man einfach eine Multi-Channel-Brand ist. Also von, wenn man jetzt ja in die Vergangenheit guckt, irgendwie vor 5, 6 Jahren, konntest du noch irgendwie mit einem Amazon FBA-Listing ja eine richtig coole, also nicht eine Brand aufbauen, aber ein richtiges Unternehmen, profitables Unternehmen, was du auch verkaufen konntest. Also diese ganzen Amazon Accelerator oder wie das damals hieß. Aber jetzt ist das Game deutlich schwieriger geworden. Also du musst, das muss schon alles Hand und Fuß haben und man kann sich nicht nur auf einen Channel verlassen. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass wir da breit aufgestellt sind. Und dieser Hinweis mit dem Teleshopping, dass ich das doch vielleicht mal ausprobieren soll, kam tatsächlich von meinem Hersteller Peter, weil die auch ganz viel für diese großen Teleshopping-Brands produzieren. Also ich darf jetzt natürlich nicht genau sagen, für welche, aber er war da sehr tief drin. Und ich habe mir das auch, ich hatte das dann zum ersten Mal gehört, beziehungsweise das Gespräch mit ihm gehabt, und ich dachte mir so, naja, Teleshopping. Aber ich hatte schon so ein bisschen Bock drauf, mich da auch selber hinzustellen und über meine Brand zu erzählen. Und das ist ja auch eine Chance, die du in Social Media oder wenn du halt Performance Marketing machst, selten hast. Da hast du eine extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne, da musst du die Leute catchen. Aber wenn du in einem Fernsehsender wirklich deine Produkte produzierst, präsentierst, in einem Slot, der eine Stunde geht, dann hast du wirklich eine Stunde Zeit, darüber zu philosophieren, irgendwie die Hintergründe zu erzählen, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, und du hast halt auch ja eine kaufkräftige Zielgruppe, also das sind Frauen ab 50, 60, also schon, ja, die sind jetzt nicht mehr irgendwie die 20-jährigen Studenten, die irgendwie jeden Euro umdrehen müssen. Also es ist eine extrem attraktive Zielgruppe. Es ist ein tolles Format für erklärungsbedürftige Produkte. Und es ist auch, wie soll man sagen, irgendwie eine schöne Cash-Cow, weil bei Paid Social, du bist ja extrem auch von den CPMs abhängig, auch saisonal, wenn jetzt Black Friday ist oder Weihnachten, die schießen in die Höhe. Du kannst teilweise gesperrt werden wegen irgendwelchen Nichtigkeiten auch teilweise. Dann wirst du irgendwie eine Woche später wieder, wird der Account wieder entsperrt, aber der Umsatz geht natürlich dann trotzdem flöten. Und Teleshopping ist einfach, ja, also nicht entspannt. Man muss schon sich auf den Channel einlassen. Man muss eine präzise Strategie haben, wie präsentiere ich die Produkte, mit welcher Story. Bei mir war auch so ein bisschen der Hintergedanke, ich bin sehr jung. Ich trete natürlich immer mit einer Moderatorin auf, aber ich als Expertin bin relativ jung. Funktioniert das überhaupt? Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie bringt man das den Kundinnen nahe. Aber was natürlich ein immenser Vorteil ist, wenn du einmal weißt, dass deine Produkte im Teleshopping funktionieren, dann hast du einen stabilen Umsatzkanal, weil der Sender, also das wird unterschiedlich gehandhabt, aber bei uns ist es so, der Sender kauft die Produkte ein, eben natürlich für einen reduzierten Preis, aber wenn du halt kalkulierst, deine COGS minus die Marge, die halt der Teleshopping-Sender dann zur Verfügung hat, minus die Retourenquote, das, was übrig bleibt pro Produkt, hast du halt. Und das ist wirklich, also damit kannst du halt dann monatlich kalkulieren und hast so eine stabile Profitquelle.
Und dann machst du halt dafür dann irgendwie 2, 3, 4 Live-Auftritte sozusagen im Monat und hast das sozusagen dann sicher an Umsatz quasi schon mal.
Genau. Und das macht natürlich auch Spaß dann irgendwie. Ja, okay. Also das ist ja auch ein Live-Sender. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich bin dann da hingefahren, dann wirst du ja auch geschminkt, Haare gemacht. Und dann geht's los. Dann stellst du dich da so an dein Podium mit der Moderatorin und dann geht's so, und wir sind live in 3, 2, 1. Und dann ja, geht das Herzklopfen los, aber es ist auch einfach eine coole Erfahrung. Also klar sollte man natürlich neue Umsatzkanäle, Dinge, in die man seine Zeit investiert beruflich, immer natürlich, sag ich mal, Umsatz bzw. Profit getrieben entscheiden. Aber bei mir war es auch so, ich hatte auch einfach Bock auf Teleshopping. Also ich hatte Bock auf diese Erfahrung, da persönlich dran zu wachsen, weil du erzählst ja dann einfach eine Stunde, 2 Stunden über dein Produkt und lernst auch selber deine Produkte nochmal anders kennen.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Also vor allen Dingen, wenn man dann halt so überlegt, okay, von der Reise, ist das überhaupt irgendwas für mich? So, mir wurde das jetzt mal gesagt, dass es eigentlich Spaß macht oder sinnvoll sein könnte, hin zu, okay, ich habe da voll Bock drauf, Spaß, dann irgendwie eine Stunde dadurch meine Produkte durchzuführen. Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie schon hier im Podcast irgendwie 5, 10 Minuten sozusagen nutzen können, um einfach den Hintergrund dahinter halt zu erklären können. Ich glaube, dann verkauft sich halt so ein Erklärungsbedürftiges Produkt auch einfach nochmal viel, viel besser, als wenn du jetzt einfach nur auf einer Produktseite im Shop halt sagst, hier, das ist das Beste für deine Haut, wenn du keine Falten mehr haben willst, und gib ihm. So, deswegen,
absolut.
Ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Aber ist das der wichtigste Kanal für euch? Also du hast ja gerade gesagt, es sind 30% Umsatz darüber, aber sonst so Google, Meta, da könnte ja theoretisch auch, sind einige Brands riesig drüber geworden, das sozusagen aufzubauen, aber es ist trotzdem gerade noch Teleshopping vom Anteil her.
Genau, also ich würde sagen, wobei Google ein bisschen größer ist teilweise, aber halt nicht so profitabel. Mhm. Ja, und wie du sagst, das ist natürlich ein enormer Vorteil von Paid Social. Also beim Teleshopping ist es jetzt so, wir sind in einem kleineren Teleshopping-Sender. Es gibt natürlich auch deutlich größere, kommt natürlich mit anderen Herausforderungen, aber darüber kann man skalieren. Aber das ist irgendwann gedeckelt. Bei Paid Social ist natürlich auch irgendwo gedeckelt, aber da kannst du ja, also wie du, ihr hattet ja hier schon die besten Beispiele, also B-Drop und so, das sind ja extreme Erfolgsgeschichten, wo man auch sieht, was diese Kanäle hergeben können. Also das ist bei uns auch immer noch so ein Fokus. Und ja, wollen wir jetzt für dieses Jahr auch umsetzen, also zum einen Google skalieren als bestehender Kanal, also mehr von dem machen, was funktioniert, aber dann auch noch Meta in den Marketing-Mix Mix mit aufnehmen, weil dass sich dann natürlich auch also halt Synergien bildet, also Abstrahleffekte, dass die Leute dann die Brand googeln, dann vielleicht irgendwie eine Google-Werbung bekommen und dann nochmal irgendwie auf Instagram sind, da nochmal ein Video angezeigt bekommen. Also es ist ja, man sagt ja dann immer, es ist so ein Flywheel, und je mehr man da reinpackt und je mehr der Kunde bespielt wird, desto leichter ist es dann für ihn, eine Kaufentscheidung zu treffen. Ich habe da aber auch sehr viel Respekt vor, weil ich eben auch sehe, bei großen Brands, wie viel Setup und wie viel Gehirnschmalz da einfach drin steckt. Also ich weiß auch von verschiedenen Leuten, die eben mit Florian von B-Drop befreundet sind. Also ich weiß jetzt tatsächlich nur über ihn oder beziehungsweise B und R, dass die auch extreme Nerds, oder mir fällt jetzt kein richtiger Terminus ein, aber dass die extrem...
Florian, verzeiht dir das, wenn du Nerd nennst, kein
Problem. Ich finde, für mich ist das größte Kompliment, irgendjemand zu sagen, dass er ein Nerd ist. Und dass die da so tief drin stecken, einfach auch in diesen ganzen Performance-Kanälen, ja, bedeutet für mich, ist es auch ja einfach ein super respektabel, was die aufgebaut haben, und ja, muss man dann gucken, ob ich das genauso umgesetzt bekomme, aber das Ziel ist auf jeden Fall klar.
Stark. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, wenn wir so ein bisschen zum Ende kommen? Also wird das Produktsortiment irgendwie noch verdoppelt, vergrößert, oder ist jetzt erstmal quasi mit den bestehenden Marketingkanälen auf ein neues Level zu kommen? Wie sieht so das Jahr 2026 für dich aus?
Also es sind auf jeden Fall ein paar sehr coole Produkte in der Pipeline. Wir launchen auch nächsten Monat ein sehr cooles Produkt. Auch sehr innovativ, und ja, im Endeffekt würde ich sagen, auf jeden Fall mehr von dem machen, marketingtechnisch, was sehr gut läuft, also Google Ads ein bisschen ausmaxen, beziehungsweise da noch wachsen, aber eben, wie gesagt, auch Meta mit den Marketing-Mix mit aufnehmen, aber auch den Fokus einfach behalten, also nicht zu viele Dinge auf einmal machen, sondern ja, jeder neue Channel muss auch am Anfang wirklich aufgebaut werden, eine eigene Strategie entwickelt werden, und das ist so ein bisschen der Fahrplan jetzt für 2026.
Wann kommen die ersten Mitarbeiter? Oder ziehst du das noch so durch?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt an den Punkt stoßen, wo es doch ist, wo man doch der mal den einen oder anderen Mitarbeiter einstellen muss. Freue ich mich aber auch schon drauf, weil ich jetzt halt auch viel gesettelter bin, als ich jetzt noch irgendwie mit Anfang, Mitte 20 war. Ja, aber ich glaube, jetzt hätte das auf jeden Fall einen guten Einfluss, wenn man da den einen oder anderen Experten einstellt.
Ja, sehr voll. Cool. Dann lass uns doch mal zum Abschluss des Podcasts die zweite Frage stellen, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Und das ist die Frage: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ich glaube, das war so ein Konglomerat aus mehreren Ratschlägen. Was kommt da raus? Also man redet ja viel, das wirst du ja bestimmt, also vielleicht auch diese Erfahrung gemacht haben, man redet ja ganz viel, und also eine Art von Ratschlag oder eine Art von roter Faden taucht irgendwie immer auf. Und bei mir war das so ein bisschen Fokus und Datenanalyse. Also ganz viele Freunde von mir oder Kollegen, die auch wirklich Nine-Figure-Brands haben, die sagen, hey, fokussier dich, mach nicht am Anfang alles, sondern mach die Sachen, die du machst, richtig und steck da drin, steck auch in deinen Zahlen drin. Also einmal der Fokus, weil gerade so dieses Shiny Object ist ja jedem ein Begriff, da verliert man sich schnell drin. Bei mir war das jetzt auch, also zum Beispiel mit TikTok-Shop, man kriegt dann so ein bisschen FOMO, weil alle irgendwie sagen, ja, TikTok-Shop, bla bla bla, das ganze Clickbaiting, und dann war ich so, nein, Laura, das ist wieder eine ganz andere Art von Plattform, du musst die Marketing-Message ganz anders transportieren.
Zielgruppe ist auch mutmaßlich sehr viel jünger als deine eigentliche Zielgruppe.
Voll, ja. Also da, das ist im Endeffekt, ja, also nicht einfach, man schnibbelt jetzt an den Meta-Ads irgendwie was rum und macht die irgendwie ein bisschen kürzer, sondern es ist halt eine ganz neue Welt, bedeutet ja immer fokussieren, gerade so als kleinere Brand hast du ja auch die Marketing-Channels noch nicht ausgereizt, sondern halt einfach mehr von dem machen, was funktioniert auf Channels, die bereits gut laufen. Und Datenanalyse. Ich bin jetzt auch nicht der große Liebhaber von Excel-Tabellen und von irgendwelchen Analyse-Tools, aber man sollte immer sehr gut in seinen Zahlen drin stecken. Bedeutet bei uns so KPIs, auf die ich immer achte, sind natürlich AOV im Vergleich oder beziehungsweise in Kombination mit CAC. Also bedeutet, wenn dein AOV, der ist bei uns relativ hoch, weil wir halt sehr, also Luxuskosmetik einfach verkaufen, Luxushautpflege, dann kannst du natürlich auch mehr für einen Neukunden ausgeben. Es muss sich aber immer die Waage halten, weil ich immer möchte, dass wir First Order Profitable sind, einfach so ein bisschen, damit ich nachts ruhig schlafen kann. Und natürlich, ja, Deckungsbeitrag 3 beziehungsweise auch Gewinn sind für mich so KPIs, die für mich immer sehr wichtig sind, weil wir eben Bootstrap sind, weil ich jetzt auch nicht vorhabe, irgendwie einen Investor mit reinzuholen, bedeutet, ja, wir haushalten einfach mit dem Geld, was wir haben, und die Brand muss einfach jeden Monat profitabel sein. Und das sind so die zwei Sachen. Und ich würde vielleicht noch was aus meiner eigenen Erfahrung hinzufügen, und zwar immer,
auch gern gesehen,
immer nervig, also was heißt nervig sein, aber immer dranbleiben, immer hartnäckig sein, Leute anrufen, Leute anschreiben, also natürlich jetzt nicht, weiß ich nicht, bei irgendjemandem vor der Tür stehen oder den im Zwei-Stunden-Tag irgendwie anrufen, aber immer hartnäckig sein und ja, auf die Leute zugehen, und da kommen dann manchmal irgendwie die besten Connections bei rum.
Hartnäckig zu nervig ist so ein bisschen das, wo du billig versus organisch eben gesagt hast. Genau. Hartnäckig auf jeden Fall die liebere Formulierung dazu.
Ja,
naja, aber kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Macht auf jeden Fall Sinn, da immer Gas zu geben und dann ja, da auch zu pushen, wenn man irgendwie merkt, da kann was vorwärts gehen, wenn ich da irgendwie Gas gebe. Yes. Cool, dann war das noch eine saubere Stunde hier, die wir gequatscht haben. Hat mich sehr gefreut, dass wir die Geschichte einfach mal so ein bisschen einfangen durften. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, auch wenn du eine weite Anreise jetzt schon vor dir hattest und der Weg wahrscheinlich zurück genau nochmal so lange dauern wird, wenn die Deutsche Bahn das mitmacht. Deswegen vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, und ich würde sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne, und hat mich auch gefreut.
Danke, Laura. Ciao, ciao.
Tschüss.
Und zum Abschluss noch ein Dank an ChatArmin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chatarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß!